NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jürgen Deppel zu Gast. Ulf Werner, Wahlhamburger, dem seit einigen Jahren das Etikett anhaftet: Punkpastor. Warum, wieso, weshalb? Das erzählt er in seinem aktuellen Buch Wilde Sehnsucht. Da berichtet Ulf Werner vom Rhythmus seines Lebens, so im Untertitel. Und der geht so: Punk, Predigt und Passion. Und das alles in einem ziemlich staccatohaften Ska-Rhythmus. Denn er spielt bei der Punkband Rantanplan die Trompete. Also in diesem Bläsersatz ist er der Trompeter, den man da raushören kann. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Ulf Werner.
Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich sag jetzt mal Herr Werner. Ist das richtig oder sollte ich Pfarrer sagen, Herr Pfarrer?
Auf gar keinen Fall, bitte. Also zum einen mal, Pfarrer sagt man, glaube ich, in Süddeutschland. Hier sagt man Pastorin oder Pastor. Und darauf bestehe ich überhaupt nicht. Gerne, also wir könnten uns auch duzen, aber ich weiß nicht, was hier eigentlich so die Form ist.
Ja, dann machen wir das doch gerne so. Zumal, also wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, muss ich sagen, also würde mir der Pastor auch relativ schwer fallen zu sagen, der Punk auch nicht so unbedingt, aber das sind die beiden Figuren, die in deiner Seele stecken, oder?
Ja, also ich bin immer als Punk-Pastor beschrieben worden, das ist also eine Zuschreibung so, aber ich bin auf jeden Fall eher so, ich würde mich vom Stil her eher als so ein Rootboy bezeichnen, also eher so mit diesem englischen Stil habe ich mich immer sehr verbunden gefühlt, auch unsere Band, ne, und deswegen denkst du vielleicht auch nicht gleich, weil ich hier nicht mit einem Irokesenschnitt da sitze. Aber auf jeden Fall vom Herzen her machen wir Punkrock.
Aber das sind schon im Grunde zwei verschiedene Typen, die da aufeinandertreffen. Also so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder sowas. Also da ist einmal die Kanzel und einmal der dunkle Club, der Punkclub, sage ich. Das ist doch eine widersprüchliche Welt, oder?
Oh, ich habe das nie als Widerspruch gesehen. Meine Arbeit als Pastor, genauso wie ich jetzt irgendwie unterwegs auf Tour bin. In dem Buch, da geht es ja eigentlich auch eher um so einen spirituellen Roadtrip sozusagen. Und im Endeffekt versuche ich in den Sachen, die ich als Pastor vermittle, auch immer alles mit reinzunehmen, dass wir sind Sünder und Heilige zugleich. In uns steckt alles drin so. Und das heißt nicht, dass ich dann von der Kanzel nur irgendwie Lichtworte predige oder was auch immer, sondern einfach genauso versuche, das rüberzubringen, was ich auch von der Bühne versuche rüberzubringen. Ich habe versucht, mich da nicht irgendwie zu verstellen.
Wenn du von einem Roadtrip sprichst, dann ist im Grunde dein Buch auch genau diese Beschreibung. Und da lese ich ziemlich am Anfang, dass du irgendwann mal zu, ich sag mal, höheren Berufen warst, sage ich ganz ketzerisch. Da warst du nämlich Stipendiat im Evangelischen Stift zu Tübingen. Hast da ordentlich angefangen, Theologie zu studieren. Hast das Ganze dann irgendwann an dieser, und das schreibst du selber so in dem Buch, an der intellektuellen Kaderschmiede einfach hingeschmissen. Bist, auch das ein Zitat aus deinem Buch, geflohen nach Hamburg, um auf dem Kiez dann Punkrock zu machen in St. Pauli. Ich bleib mal in diesem Bild. Welcher Teufel hat dich da geritten?
Ja, ich weiß nicht, ob es der Teufel war oder ob es für mich die große Freiheit war, die mich gerufen hat nach Hamburg. Also es war eine große Befreiung, erstmal nach Hamburg zu kommen, weil in Tübingen sind mir wirklich die Wände immer näher gekommen, in diesem kleinen Mönchszimmer, sage ich mal. Und ich konnte irgendwann fast nicht mehr atmen und dadurch hatte ich eher das Gefühl, dass mich da die große Freiheit gerufen hat nach Hamburg. Und dann da zu sein und erstmal aufzuatmen. Und ich hatte ja mein Studium nicht an Nagel gehangen, ne? Aber es ist sehr in den Hintergrund getreten. Ich habe dann einfach versucht, vom Leben zu lernen. Weil mir das wirklich gefehlt hat in dieser Bubble des Evangelischen Stiftes und auch dieses sehr verschulten Uni-Studiums.
Du drückst das in deinem Buch so aus, dass du einen Lehrmeister gesucht hast, um das Leben zu lernen und die Gottesmomente zu erleben. Bist dann deswegen nach Hamburg gekommen. Die heiligen Gottesmomente, über die bin ich ehrlich gesagt gestolpert. Hast du die gefunden in Hamburg?
Ja, ich habe die gefunden. Nicht nur in Hamburg, sondern dann auch neben den Straßen Hamburgs. Am meisten habe ich sie in der Musik gefunden. Und zwar immer wenn wir mit der Band auf Tour waren, gab es manchmal eben solche Momente beim Konzert, wo wir zusammen mit dem Publikum so eine Verbindung eingegangen sind und zusammen in die Ewigkeit abgehoben sind. Und das waren für mich Gottesmomente. Da habe ich wirklich gespürt, wie ich in dieser Musik verschwinde, wie Subjekt und Objekt eins werden, wie wir nicht mehr reden müssen, sondern wie einfach alle da als Gemeinschaft verbunden sind und miteinander quasi abheben. Und diese Momente sind mir aber auch immer wieder durch die Finger geglitscht. So, ich habe dann versucht, die dann möglichst lange noch festzuhalten, dieses Gefühl, das man da für einen Moment hat. Und das glitscht dir aber wie so ein nasser Aal immer durch die Finger und du kannst es nicht festhalten. Aber ich hatte es einfach einmal und dann wusste ich, das ist es, was ich suche. Und dem möchte ich immer weiter nachjagen, sozusagen. Und das hat mir die Musik dann gezeigt und das habe ich dann auch versucht in meiner Arbeit als Pastor zu machen, dass ich eben versuche, Räume zu öffnen, wo sowas wehen kann.
Wenn du sagst Gottesmomente, dann steckt da, klar, der Gott drin, aber vor allem auch die Momente. Heißt es, Gott gibt es nur in Momenten, nicht auf Dauer?
Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass dieser Zustand, den ich da erlebt habe, wenn ich das irgendwann als Dauerzustand habe, dann bin ich wahrscheinlich, dann lebe ich nicht mehr. Dann bin ich im Paradies. Und so habe ich mir das ganz einfach erklärt. Dieser Dauerzustand, das ist für mich das Paradies, das bei Gott sein oder verbunden sein mit allem. Und ich lebe aber noch auf Erden und deswegen glitscht es mir immer wieder durch die Finger. Und ich kann es vielleicht immer mal wieder irgendwie spüren und wissen, okay, es lohnt sich aufzustehen und loszugehen und irgendwie das Leben zu leben. Und sich nicht irgendwie Agonie oder Depression oder so hinzugeben, sondern zu versuchen, irgendwie was aktiv zu gestalten. Das ist für mich immer so ein Ziehen, so eine Sehnsucht eben nach solchen Momenten. Aber man hat sie auch nicht in der Hand. Du kannst als Band auch wirklich viel geprobt haben. Du kannst perfekt vorbereitet sein und du gehst auf die Bühne, spielst das Konzert und es passiert nichts. Und dann gehst du in den nächsten Club. Vielleicht in den ranzigsten. Vielleicht sind da auch nur 50 Leute da. Oder du spielst nur für einen Tresen oder so. Und da passiert's aber. Und das ist ein Geschenk. Du kannst nur versuchen, die Fenster zu öffnen, die Seelenfenster, oder dich bereit dafür machen, aber ob es passiert oder nicht, das hast du halt nicht in der Hand.
Was du auch immer wieder beschrieben hast in deinem Buch, ist die Suche nach der Ewigkeit oder der im Grunde fast auch der Versuch, das irgendwie auf Ewigkeit zu stellen. Wäre das überhaupt möglich oder wäre das im Grunde dann das Ende?
Genau, ich glaube, das wäre das Ende. Ich glaube, das ist nicht möglich, aber die Chance halt einfach so einen kurzen Ausritt dahin zu machen. Und ich glaube, dass ich habe es immer bei Konzerten am meisten erlebt. Aber ich habe es auch, als ich hinterm Tresen gestanden bin, erlebt, wenn ich ein tiefes Gespräch mit jemand hatte, der sein Herz da irgendwie offenbart hat oder wenn man mit Freunden in der Natur irgendwie unterwegs ist, da kann das auch passieren, dass man sowas spürt einfach. Und das hält uns Menschen schwingungsfähig. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, um als Gesellschaft irgendwie miteinander gut klarzukommen. Ich finde, das ist zu Corona-Zeiten zurückgegangen. Wir sind starrer geworden. Und deswegen glaube ich daran, dass es zum Beispiel Konzerte wirklich helfen, wieder schwingungsfähiger zu werden, dass man das wieder ein bisschen mehr trainieren kann und sollte. So, aber es, um auf die Frage zurückzukommen, man wird es nie ganz festhalten können im Hier und Jetzt.
Du hast gerade beschrieben, dass du selber auch in deinem Tresen gestanden hast, hast da gejobbt. Du bezeichnest das in deinem Buch auch einmal als Gottes Tresenpersonal, also nicht dich, sondern die vielen Menschen, die solche Arbeit machen, die Seelsorger, die Engel des Alltags, die wirklich zuhören, die möglicherweise auch etwas zurückgeben an diejenigen, die da einsam sind, ein Mitteilungsbedürfnis haben, die Geschriebene sind. Wenn du solche Menschen erlebst, fragst du dich dann nicht manchmal, mein Gott, warum lässt du das zu, dass Menschen solche Schicksale erleiden müssen? Gibt es dich überhaupt? Ist das nicht manchmal auch ein Moment, daran zu zweifeln, dass da der eingreifende Gott ist, der da jetzt für Recht sorgt?
Auf jeden Fall hatte ich früher solche Momente, bis ich irgendwann für mich, glaube ich, das so mir so erklärt habe, dass Gott außerhalb dieser Kategorie ist und dass er sowohl Licht und Schatten ist. Und ich habe ihn in beidem auch selbst irgendwie erlebt, auch wenn ich jetzt kein Mensch ist ja davon gefeit, irgendwelche Schicksalsschläge zu bekommen. Jeder, der das hier hört, wird irgendwie sein Struggle mit dem Leben haben. Und ich glaube, ich habe ihn immer in beidem irgendwie erlebt. Und früher habe ich da noch gehadert und mittlerweile versuche ich das anzunehmen.
Also vergibst du ihm, ihr, wem auch immer, also Gott, dass du sagst, ja, dann lässt er das halt so, dass da Menschen in der Gosse liegen und es ihnen schlecht geht, dass sie Opfer von Gewalt werden, dass sie vernachlässigt werden, dass sie benachteiligt sind.
Da finde ich, dass es auf jeden Fall unsere Aufgabe ist, zu versuchen, das Leid irgendwie zu mindern. Aber ich versuche auch, ein weiches Herz zu behalten und nicht so zu verhärten, weil solche Phasen hatte ich auch schon. Ich bin nicht so der Oberaltruist, der durch die Welt läuft und irgendwie das dann irgendwie. Aber meistens merkt man es ja dann bei sich selber, wenn einem selber was passiert, dass man dann fragt, warum passiert mir das eigentlich? Und dann, warum nicht? Also es kann halt jedem irgendwie was zustoßen oder passieren. Und ich glaube, wichtig ist, dass das Herz dann nicht so hart wird, dass man so einen Neid entwickelt auf andere, weil solche Phasen hatte ich auch, dass ich dann so sauer und so wütend war. Und ich habe ja mit 16 meine erste Punkband gemacht. Da war ich richtig gepisst auf die Gesellschaft, weil da auch bei mir im Freundeskreis viel passiert ist, was nicht so schön war. So, da habe ich ganz stark gehadert und habe das in der Musik rausgelassen. Und ich habe geflucht und ich habe alles rausgeschrien, was irgendwie ging. Da habe ich auch noch richtig, also Hardcore-Musik gemacht, wo richtig geschrien wird ins Mikrofon und so. Es ist auch dank meiner Frau, die mir irgendwann halt gesagt hat, dass ich versuchen sollte, mein weiches Herz zu behalten und schwingungsfähig zu bleiben und nicht hart zu sein. Das war für mich dann logisch.
Ich versuche jetzt aus dem, was du sagst, aber auch aus dem, was ich gelesen habe in dem Buch, immer noch wieder Gott zu finden, der irgendwo dann ja auftaucht. Du hast es benannt mit den Gottesmomenten, nicht auf Dauer zu stellen. Aber was ist das Göttliche möglicherweise, der Heilige Geist oder was auch immer, was da uns alle miteinander verbindet, er, sie, es, man weiß es nicht.
Der Heilige Geist wird ja immer als sowas, was weht, beschrieben, was Menschen auch miteinander verbindet, gerade in der Apostelgeschichte oder so, wenn er dann so ausgegossen wird letztendlich und dann alle quasi eine Sprache sprechen. Wenn ich auf der Bühne bin und so, dann merke ich manchmal dieses Wehen und das, was auch auf einer nonverbalen Ebene funktioniert.
Du bist jahrelang wirklich durch die dunkelsten Clubs getourt mit der Band, hast da deine Konzerte gegeben. Du hast wirklich die Nachtseite auch erlebt und schreibst dann an einer Stelle, in solchen Clubs hätte Jesus auch getanzt. Sicher?
Auf jeden Fall. Zum einen mal müssen wir, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen, dass Dunkel immer was Schlechtes ist. Für mich ist Dunkel was ganz Schönes, wo ich mich reinfallen lassen kann. Dunkel ist nicht immer nur negativ. Und da findet man ganz viel. Und diese Clubs, die waren für mich eigentlich absolute Wohnzimmer. Das waren für mich die eigentlichen Kathedralen. Oder Kathedralen der Nacht oder wie man immer das dann auch nennen möchte. Aber da habe ich mehr Gottesmomente erlebt als in einem traditionellen Agenda 1 Gottesdienst mit der Struktur, die so vorgegeben war. Da hatte ich es deutlich schwerer. Ist manchmal auch passiert, aber es war nicht so easy going.
Aber du bist aus genau diesem Kontext ja ursprünglich mal geflohen, was wir am Anfang hatten. Also aus dem Stift in Tübingen quasi ausgebrochen ins wilde Leben Hamburgs, um es dort auch von den Schattenseiten her zu erleben. War es dann irgendwann ein Sinneswandel, doch wieder genau dahin zurückzukehren? Du bist ja dann wirklich zur protestantischen Kirche wieder zurückgekehrt. Du bist ein ganz ordentlicher Pastor der Nordkirche geworden. Passt für mich auf den ersten Blick nicht so ganz zusammen. War das ein Sinneswandel?
Ich habe versucht, diesem Ziehen, das ich manchmal gespürt habe, was ich da auch im Titel als wilde Sehnsucht bezeichne, diesem Ziehen in meinem Leben habe ich versucht, immer Raum zu geben. Das ist mir nicht immer gelungen, weil ich manchmal, glaube ich, auch zu verhärtet war, dann wirklich so eine intuitive Entscheidung zu treffen. Aber damals, ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses Erlebnis hatte, das mich dann dazu gebracht hat, doch nochmal diesen Weg ins Pastorentum oder wie man das auch immer nennen mag, zu gehen. Und da war ich eigentlich total weit weg von Kirche. Da hatte ich soziale Arbeit studiert und habe auf einem Hof gearbeitet in der Nähe von Kassel. Ich war abgehauen aus Hamburg, hatte mich da zurückgezogen, habe da in der Bäckerei gearbeitet und hatte so einen Bauwagen, den ich versucht hatte auszubauen. Ich wollte so ein bisschen da alternativ eremitisch leben und irgendwie klarkommen und hatte gedacht, ich gehe da nie wieder zurück hin. Aber ich kann es nicht genau erklären. Es hat mich irgendwann erwischt und wieder dahin gezogen, als ich bin da gerade joggen gewesen. Ja, dieser Hof, da ging die Fulda so drumherum, das war eine Halbinsel. Und da habe ich dann gespürt, dass ich irgendwie das doch schaffen kann und dass es vielleicht doch gut ist, diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe diesem inneren Drang einfach nach. Und dann bin ich wie so Baywatch-mäßig, weiß ich noch, ins Wasser so gejoggt. Und mit voller Klamotte, dann wollte ich durch das Wasser dann zurück auf den Hof schwimmen, weil der auf der anderen Seite der Fulda war und dachte, das schaffe ich locker. Und ich weiß noch genau, wie es mir immer kälter wurde und mein Puls langsam runterging. Und da war auch eine Strömung da und ich dachte, ey, was, du bist so ein Idiot. Was hast du da jetzt gerade gemacht? Und ich habe es irgendwie ans andere Ufer geschafft damals und weiß noch, wie ich mich so richtig bibbernd zusammengekauert dann unter die Dusche da geklemmt habe und habe das aber irgendwie so als Initialzündung genommen, zu sagen, hey, irgendwas zieht dich doch hin und irgendwie willst du es doch versuchen, folg dem doch. Und dann bin ich wieder nach Hamburg und habe mich nochmal diesen Dämonen gestellt, weil ich bin quasi ja auch einmal durchs Studium gerasselt, so, und hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich mir das nochmal gebe, weil das wirklich ein ziemlich heftiges Examen ist, was man da macht. Aber in meinem Wirken jetzt versuche ich halt auch ganz viel von dem reinzubringen, was ich auf Tour und hinter den Tresen oder in meinen anderen Jobs gelernt habe, versuche ich da irgendwie mit reinzubringen.
Das merkt man auch, wenn ich deine tägliche Arbeit jetzt nicht kenne, in dem, wie du es beschreibst und auch in dem, was du schreibst. Denn ich habe das mal ein bisschen genau unter die Lupe genommen. Also wie oft taucht zum Beispiel in diesem Buch das Wort Jesus auf? Für die christliche Lehre extrem elementar, kommt in dem Buch zweimal vor. Das Wort Bibel, die Grundlage des christlichen Glaubens, kommt einmal vor. Da hatte ich ein bisschen den Eindruck, ja, du hast schon eine Art von Glauben entwickelt, die eigentlich mit dem tradierten christlichen, dem protestantischen, gar nicht so ganz viel zu tun hat, oder?
Ich hatte mal eine große Not im Vikariat, wo ich dachte, ich gehöre hier nicht hin, weil ich die Bibel nicht richtig benutze. Und einer von den Dozenten da war Friedrich Brandy, der hier auch die Kirchengemeinde Altona Ost, der war da lange Pastor, ist auch Schaustellerpastor hier und so. Und der hat mir gesagt, dass ich sie versuchen soll, als Inspiration und als Interpretament zu nutzen. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich auch Stellen gefunden, so wo Paulus schreibt, noch habe ich es nicht ergriffen. Ich jage dem Ganzen aber nach, weil ich von Jesus ergriffen bin und so. Und meine Mitvikars-Kolleginnen, die waren auch total wichtig, weil die mir auch immer Mut gemacht haben, weiterzumachen, dass ich mit dem, was ich mitbringe, auch meinen Platz in der Kirche finden kann. Und die Nordkirche hat es auch so gesehen, weil ich immer sehr offen und transparent auch mit meinen Zweifeln umgegangen bin. Und jetzt habe ich ja auch eine Stelle, wo ich auch Offenheit leben kann. Zum Beispiel bin ich ja jetzt Pastor an der Kirche der Stille in Altona Ost. Und da gibt es verschiedenste Formen, Gottesmomente zu erleben. In der stillen Meditation. Wir haben aber auch Zen-Meditation da. Wir haben Soul Motion, das ist getanztes Gotteserlebnis. Das ist genial, das ist immer voll. Die Leute lieben es. Also verschiedenste Arten und da habe ich das Gefühl, hier kann ich gut sein so. Und es gibt einfach so viele bunte Zugänge zu Gott und ich habe vielleicht meinen gefunden damit.
Ich musste an der Stelle in dem Buch wirklich grinsen, als dann nämlich der Trompeter der Ska-Band Rantanplan Pastor in der Kirche der Stille wird. Du liebst irgendwie auch die Gegensätze, oder?
Ich glaube, der logische Schatten ist die Stille einfach, die das mit sich bringt. Weißt du, ich habe oft auch Gottesmomente, so einen ganz besonderen zum Beispiel hatte ich damals, als wir in Köln im Rockpalast aufgetreten sind. Das war so ein Moment für uns, wow, wir treten im Rockpalast auf, das ist so ein Ritterschlag für eine Band. Wenn die im Rockpalast gespielt wird, dann hat man es irgendwie gescheitert. Aber der eigentliche Moment wo ich es dann gespürt habe, war im Hotelzimmer. Als alles still war und als alle gegangen waren, da habe ich was gefühlt. Und das war so schön. Und deswegen ist es für mich auch kein Gegensatz, obwohl ich sagen muss, ich bin ein Anfänger beim in die Stille gehen. Ich mache jetzt jeden Abend die Atempause. Das ist so ein halbstündiges Format, wo man in die Stille geht. Jeder kann kommen, der möchte. Um 18 Uhr ist das immer. Und da sitzen ganz erfahrene, oft auch ältere Damen, die mich gerade so ein bisschen an die Hand nehmen und mir zeigen, wie man richtig sitzt, wie es auch gut ist zu atmen und so. Und ich bin da total auf dem Lernweg, aber ich liebe es total. Ich weiß nicht, ob es ein Gegensatz ist oder ob das jetzt einfach dran ist gerade. Vielleicht ist es einfach gerade dran.
Wie geht dein Arbeitgeber damit um, also die Nordkirche, dass du so vieles Unterschiedliches einbringst? Also du bist durchaus auch vertraut mit dem Daoismus, musste ich erstmal nachschlagen. Was ist das eigentlich ganz genau? Oder auch mit dem Zen, wo ich denke, das ist doch eigentlich sehr buddhistisch. Das heißt, da bringst du Einflüsse aus anderen Religionen ein in den Protestantismus, wo man irgendwie auch sagen könnte, okay, der Werner, der bastelt sich da irgendwie so seine Privatreligion. Wie geht dein Arbeitgeber damit um?
Naja, also in meiner Arbeit mache ich die Arbeit, auf die ich mich auch verpflichtet habe. Ich mache Gottesdienste, ich mache Beerdigungen. Wenn man quasi auf andere Kulturen und Religionen guckt, dann ändert sich auch der eigene Blick auf das Christentum und das hilft einem auch wiederum. Und ich glaube, das weiß auch die Nordkirche sozusagen. Und von daher finden die das, glaube ich, sogar auch eher gut und befruchtend. Warum also nicht? Ich habe bisher noch keine negative Kritik dafür bekommen. Eher, dass man mir auch Räume gegeben hat, wo ich Buntheit leben kann. Also mir wurden dann auch Stellen eingerichtet, halbe Stellen. Zum Beispiel auch habe ich 6 Jahre lang im Bereich der Popularmusik bei der Nordkirche mitgearbeitet und da eben versucht, auch neue Formen von spiritueller Musik mitzufördern und so. Oder ich bin jetzt auch dabei, mit einer halben überregionalen Stelle zu versuchen, am Predigerseminar in Ratzeburg quasi ein studienbegleitendes Projekt für angehende Vikarin ins Leben zu rufen, wo auch während dem Vikariat die Vikarin dem nachgehen können, was eigentlich die eigene Spiritualität betrifft. Was macht meinem Leben, was verleiht dem Tiefe und so. Und da, genau, vielleicht ist das da auch dann eher gut für die Kirche, wenn es einfach verschiedenste bunte Impulse gibt.
Sehe ich es richtig, dass im Grunde viele Wege zum Ziel führen und die evangelische Kirche, bei der du beschäftigt bist, aber auch genau du als Person im Grunde sagst, solange der Weg zu Gott führt, sind mir alle recht?
Ja, ich glaube, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Zugänge dazu. Und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, Offenheit dahin zu haben, gerade in der bunten Welt, in der wir leben.
Ist das Himmelreich für dich? Wir haben vorhin schon gesagt, Dunkelheit ist nicht unbedingt etwas Negatives für dich. Ist das eher ein dunkler Punk-Club oder ein heller Raum der Stille? Ich spiele mal kurz den Reporter. Ulf denkt.
Ich denke, ich hatte schon in beiden Räumlichkeiten Gottesmomente. Mehr in den dunklen Clubs, aber ich bin auch schon seit 20 Jahren auf Tour. Und in der Kirche der Stille bin ich jetzt recht frisch, erst ein halbes Jahr. Also ein richtiges Küken der Stille. Aber gestern hatte ich in der Atempause kurz, ich singe dann am Schluss immer noch einmal den Segen, da habe ich es auch gefühlt. Man konnte draußen ganz leise die Vögel zwitschern hören in dieser halben Stunde der Ruhe. Man konnte sich auf den Atem konzentrieren. Es ist beides. Gott steckt in allen Dingen.
Der Punkpastor Ulf Werner, mal laut, mal leise, war das hier heute im Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für den Besuch im Studio.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das Buch Wilde Sehnsucht, Punkpredigt und Passion, der Rhythmus meines Lebens ist ein Gesamtkunstwerk aus vielen, vielen sehr, sehr eindringlichen Fotos und dazu auch vielen Songtexten, die da eingebaut sind. Es ist, man höre und staune, im katholischen Bonifatius Verlag in Paderborn erschienen, umfasst 290 Seiten und kostet 24 Euro. Mein Name ist Jürgen Deppe. Machen Sie es und machen Sie es gut.
NDR Kultur.